Hallo, ich bin Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der VÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Katrin und ich sind gerade mitten im Gespräch mit Primaria Doktorin Adelheid Kastner, unter anderem Expertin für forensische Psychiatrie. Und wir unterhalten uns gerade über Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen. Und da haben wir gerade darüber gesprochen, dass es vor allem Selbstreflexion braucht, um eigene Glaubenssätze, die man vielleicht schon in der Kindheit gelernt hat, auch abzulegen, wenn sie sich dann doch irgendwann als falsch herausstellen sollten. Allerdings haben einige Menschen eben mit dieser Selbstreflexion ihre Probleme.
Ich würde ja sagen, das sind oft Menschen, die im Selbstwert häufig unsicher sind, dass sie die Kritik ja nicht annehmen können und deswegen auch nicht sehr selbstkritisch sein können. Oder oft sind es ja auch Menschen, die sich im Leben benachteiligt fühlen und dann auch eine Opferrolle einnehmen. Und um da wieder rauszukommen, versuchen sie sich dann ja auch wieder zu erhöhen. Also von dem, was Sie jetzt beschrieben haben, würden Sie das auch so sehen?
Jein. Also ich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, jeder, der sich für großartig hält, hat ein Selbstwertproblem. Also es kann ja auch sein, dass ich wirklich profund davon überzeugt bin, dass ich mehr wert bin als andere, ohne dass da irgendwo ein Selbstwertproblem hinter der Ecke lauert, dass es zu fassen wäre. Dass das Leute sind, die einen sehr soliden Selbstwert haben und halt der Meinung sind, das ist so. Ne? Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Die dann halt auch kein Problem damit haben, sich da narzisstisch weiter zu überhöhen. Also ich glaube, die Selbstwertproblematik mag ein Thema sein, liegt aber bisweilen, glaube ich, auch sehr tief begraben und ist damit auch kaum mehr sichtbar und bisweilen auch gar nicht vorhanden. Also Kinder, die von klein auf aufwachsen mit der Aussage, du bist gut, du bist so toll, du bist ganz großartig, du bist ganz fantastisch und dann nie eine korrigierende Rückmeldung erfahren. Ja, weil wenn dann irgendwer korrigierend eingreifen wird, dann stehen sofort die Eltern da und machen dem zur Schnecke, weil wie kann der nur ihr großartiges Kind das kritisieren? Die können schon mit einem ganz soliden Paket an Selbstwert daherkommen und da ist dann dieser kleine, angeblich verschütterte Selbstwert nimmer zu sehen. Und diese Sache mit der Unzufriedenheit und mit der Selbstzuschreibung einer Opferrolle, da bin ich durchaus d'accord mit Ihnen. Wobei man dann halt auch hinterfragen muss, warum schreiben Menschen sich dann diese Opferrolle zu? Also welche faktische Grundlage dafür gibt es? Und da kann einem auch ganz abstruse Dinge begegnen. Nicht? Wie man dann schon vermeintlich viktimisiert wird und wenn man dann genauer hinschaut, dann sind das ganz normale Interaktionen. Dann macht halt einer vielleicht einmal seinen Job nicht ordentlich und dann kommt der Chef und sagt, du, so geht das aber nicht. Ja, das ist nicht akzeptabel, was du ablieferst, du musst dich auch mehr anstrengen, weil das kann man nicht verwenden. Und der ist dann traumatisiert, weil er wurde vom Chef kritisiert. Also da, glaube ich, muss man die Kirchenschau ein bisschen im Dorf lassen, was wirklich eine Viktimisierung ist und wo ich dann ein Opfer bin. Und wo ich nur meine, dass mich keiner in Frage stellen, keiner maßregeln darf. Und das ist auch ein Anspruch ans Leben, der wahrscheinlich unerfüllbar ist, dass das nie passiert.
Ja, es ist ja immer auch die Unterscheidung, auf die Sie so hinweisen, nicht? Also es gibt immer zwei Zugänge, würde ich sagen. Also das ist nie linear. Und da geht es ja wieder um Verschwörungsmythen. Also ich finde, da sind wir dann jetzt wieder beim Kern, weil es geht ja immer im Leben darum, dass wir auch hinterfragen. Also ich sage das jetzt eben aus meiner Sicht heraus, dass wir eben reflektieren und dass wir versuchen, den individuellen Fall dann wieder zu verstehen. Und wenn man dann Verschwörungsmythen glaubt und sich die so zurechtlegt und dann versucht man ja immer so den Wahrheitswert möglichst hochzuheben, und auch, dass man im besten Fall die anderen Möglichkeiten dann ausschließt. Das gibt den Menschen ja dann schlussendlich wieder Sicherheit.
Das gibt ja nur Sicherheit, es reduziert Komplexität, das verspart um das Nachdenken. Das ist ja manchmal ganz anstrengend, nachzudenken. Selbstkritik kann auch anstrengend sein, auch wenn ich es nur mit mir selber betreibe. Nur ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass eben Verschwörungsmythen sich einen Dreck um die Fakten scheren. Und es gibt einfach für vieles faktische Grundlagen. Und wenn ich die rundweg ignoriere und sage, die interessieren mich nicht, weil ich hänge alternativen Fakten an, ne? Nämlich meinen eigenen, die man so zusammenschnitzt, dann sind wir wirklich im Bereich der Verschwörungsmythen. Und es ist klar, dass jede Interpretation dieser Fakten, was die Auswirkungen betrifft, diskutabel ist, aber nicht Fakten an sich. Und was, glaube ich, auch viele Leute nicht verstanden haben, ist, dass Wissenschaft nicht so passiert, dass Steintafeln mit gemeißelten Inschriften vom Himmel fallen. Und die sind dann auf alle Zeiten konstant. Wissenschaft besteht ja genau darin, dass man immer wieder um Erkenntnis ringt, Theorien aufstellt, Hypothesen aufstellt, diese Hypothesen dann zu falsifizieren oder zu verifizieren versucht und in diesem Prozess fortlaufend Erkenntnisse erlangt. Das heißt, zu keinem Thema, das neu aufpoppt oder auch zu keinem bekannten Thema, kann man davon ausgehen, dass man alles erschöpfend darüber weiß, was man wissen kann, vielleicht der Schwerkraft, ne, die wird sich nicht mehr viel verändern, die wird man mittlerweile erforscht haben oder bei gewissen physikalischen Gesetzen, aber alles, was einer gewissen Dynamik unterliegt, ist natürlich eine fortschreitende Erkenntnisgewinn möglich und wird ja auch angestrebt. Daher kann natürlich sein, dass im Laufe dieses Erkenntnisgewinns vormalige Annahmen sich als unzutreffend erweisen. Das heißt nicht, die Wissenschaft ist ein Blödsinn, ne, sondern das heißt nur, Wissenschaft heißt laufend weiterforschen, weil dann wird man halt wahrscheinlich immer schlauer und weiß dann immer mehr über einen Sachverhalt. Aber was man da halt einmal gehört hat, dann sagt man, jetzt müssen das alles revidieren, hat ja gar nicht gestimmt. Das ist klar, das sind die zum damaligen Zeitpunkt auf der vorhandenen Faktenlage möglichen Hypothesen und Erklärungen. Je mehr Erkenntnisse oder Fakten ich ansammle, desto mehr wird dann mein Erkenntnisstand fortschreiten und dann kann es eben sein, dass Dinge, die vorab angenommen wurden, aufgrund der damals vorhandenen Grundlagen, sich in Folge als nicht zutreffend erweisen. Das spricht ja genau für diesen Erkenntnisprozess. Und das glauben halt auch viele, da wissen viele, da wollen sie es nicht überlegen. Nicht? Die sagen, naja, vor 2 Jahren haben sie das gesagt, jetzt sagen sie ganz was anderes, nicht? Da sieht man, das ist alles ein Blödsinn. Nicht? Aber genau das ist ja eigentlich der Beweis für die Seriosität von Wissenschaft, dass sie sich auch selber in Frage stellt und die Erkenntnisse oder vermeintliche Erkenntnisse revidiert, neue Hypothesen bildet und nicht stillsteht und sagt, wir haben es jetzt, ne? Brauchen wir nicht mehr nachdenken.
Jetzt mal vielleicht ein bisschen ein extremeres Beispiel. Also ich habe da vor kurzem eine Studie gelesen, wo sie Schulbücher in Palästina untersucht haben und festgestellt haben, dass da wirklich sehr oft antisemitische Inhalte drinnen sind mit systematischen Gewaltaufrufen und eben Hass gegen Juden. Und da denke ich mir, dass es halt sehr schwierig ist. Also wenn man wirklich lernt in der Schule schon, dass es richtig und gut ist sogar, wenn man Juden umbringt. Ich meine, wie kommt man da wieder raus? Wie kann man das ablegen? Kann es überhaupt eine Zukunft geben ohne diese Radikalisierung?
Ich muss mal fragen, von wann sind diese Schulbücher oder wo, aus welcher Zeit stammen die? Aber ganz abgesehen davon zielt Ihre Frage ja darauf ab, wie sehr ist man in den Dingen verhaftet, die man irgendwann einmal vermittelt bekommt. Und da würde ich schon meinen, dass jeder Mensch, und das kann man glaube ich auch nicht oft genug sagen, jeder Mensch ist für seine eigenen Positionen verantwortlich. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich habe halt gehört, dass das so in Ordnung ist und deswegen mache ich es weiter. Das heißt, wenn ich erwachsen bin, spätestens wenn ich erwachsen bin, eigentlich ab 14, verlangt der Gesetzgeber von mir, dass ich mich selbst verantwortlich positioniere. Ab dem Zeitpunkt verantworte ich meine Handlungen. Dann kann mir niemand darauf ausreden, dass man das einmal in der Kindheit ja gesagt hat. Und wenn ich jetzt aus einer Familie von Dieben stamme, dann kann ich nicht mit 25 beim Gericht stehen und sagen, bei mir haben immer alle gestohlen und die haben gesagt, wir stehlen halt einfach und das ist unser Broterwerb und das ist unser Beruf, wir sind beruflich Diebe. Und deswegen habe ich es nie anders gelernt und nie anders gehört und deswegen mache ich es halt auch. Weil dann wird jeder sagen, sie haben ein Hirn, sie können nachdenken, sie kennen die Gesetze, die Regeln, sie wissen, dass das verboten ist, wenn sie es tun, verantworten sie. Und das ist bei allem so. Also wenn ich mich als erwachsener Mensch irgendwie verhalte, dann verantworte ich dieses Verhalten. Und wenn ich mich in irgendeiner Weise positioniere, verantworte ich auch meine Meinung. Das heißt, ich kann nicht mich darauf ausreden, dass ich das irgendwann einmal gehört habe. Und wenn ich jetzt als erwachsener Mensch dastehe und sage, in der Schule wurde mir beigebracht, was immer, Rassismus, Homophobie, ist ja ganz egal. Und ich habe mir eigentlich nie überlegt, warum das so ist. Nicht? Ich habe es immer gelernt, gehört, gesehen, gelesen, was immer. Und deswegen bleibt es noch. Dann geht es nicht. Also ich glaube, man kann jeden wirklich für das, was er propagiert, denkt, verbreitet, tut, zu Recht zur Verantwortung ziehen. Es erlernt es zu tradieren, erspart einem nicht, dass man sich selber Gedanken macht. Und das kann ja jeder, nicht? Dass er sich hinstellt und sagt, auf welcher Grundlage glaube ich jetzt, dass Schwarze oder Juden oder wer immer minderwertige Menschen sind? Nicht? Woher nehme ich das? Nicht? Wer sagt das oder worauf beruht das? Nicht? Und dann werde ich relativ schnell finden, dass das eigentlich auch nur Leute sind, nicht? So wie halt alles Leute sind. Und dann kann ich mir eigentlich selber überlegen, dass das nicht angebracht ist und dann kann ich mich auch davon absentieren. Aber auf dieser Fähigkeit, seine eigene Position zu bedenken und zu revidieren, auf dieser prinzipiell den Menschen zuzuschreibenden Fähigkeit beruht ja auch ganz, ganz viel. Auf dieser Fähigkeit beruht ja auch zum Beispiel die korrektive Wirkung des Strafrechts. Ne? Ich habe das einmal verdeutlicht, dass das falsch ist und das müssen wir das begriffen haben, ne? Dass das nicht geht. Auf dieser Fähigkeit beruht auch jede Alkoholabstinenztherapie. Ne? Ich muss mich selbst reflektieren und mich positionieren. Jede Entwöhnungsbehandlung, ob das jetzt Nikotin, Drogen oder was immer ist, aber das beruht ja alles darauf, dass ich meine lange gehegten und liebgewonnenen Usanzen und Überzeugungen in Frage stelle und diese Dinge neu bewerte. Also prinzipiell kann man es. Ne? Da könnte man das alles sparen. Braucht man auch keine Therapie mehr anbieten. Ne? Das ist ja auch in der Therapie das Thema, dass ich meine eigenen, in jeder Therapie, dass ich mich, meine Positionen, mein Verhalten in Frage stelle und dann vielleicht hergehe und Änderungen vornehme, Anpassungen, die mir das Leben erleichtern, eine Entscheidungsfindung fördern oder Veränderung bewirken. Veränderung bei mir in jedem Fall. Nicht? Weil selbst wenn ich die Verhältnisse ändern sollen, werde ich wahrscheinlich einen Schritt machen müssen, um diese Verhältnisse zu ändern. Also diese Fähigkeit ist ja eine, die wir eigentlich auch im therapeutischen Kontext jedem zusprechen. Warum man das nicht könnte, sich selbst zu reflektieren, seine Positionen zu reflektieren, das ist ja die Grundlage jeder gesellschaftlichen Veränderung. Sonst müsste man ja immer nur sagen, Frauen dürfen nicht wählen, weil Frauen sind dümmer als Männer. Ne? Das hat man auch mal gelernt. Ne? Das hat man ja irgendwann einmal gelernt. Das stand ja auch überall festgeschrieben. Frauen dürfen kein eigenes Geld haben. Die dürfen nur, wenn der Mann es erlaubt, arbeiten gehen, haben im Haushalt keine Entscheidungen zu treffen, weil das trifft alles der Mann. Das war tradiert. Ne? Könnte man hergehen und sagen, das war einmal so, jetzt machen wir es weiter. Aber dass das sich ändern kann, das belegt ja auch, dass sich Gesellschaften weiterentwickeln.
Was ich da halt sehe, was da schwierig ist, dass es eben dieser Selbstreflexion bedarf. Und wenn es da nicht irgendeinen bestimmten Anstoß gibt, dann werden sich wahrscheinlich schon viele denken, ja, das müssen sich halt eher die anderen ändern und die müssen selbst reflektieren. Und bei mir selber passt eh alles, weil naja, es hat ja immer passt. Warum sollte das jetzt plötzlich nicht mehr passen? Und dass eben eher die anderen ihre Meinung überdenken sollen.
Ja, da frage ich mich dann aber schon, wo dann, was dann Eltern ihren Kindern vermitteln? Ne? Weil das ist ja eigentlich was, was man in der Erziehung durchaus vermitteln kann. Denke mal über dich selber nach, ne? Oder denke mal nach, was du das gemacht hast. Oder das sagt man nicht zu wem, bei dem geht es dann nicht gut. Das sind ja Dinge, die man durchaus in der Erziehung vermitteln sollte. Ich glaube, das ist die Grundlage jedes sozialverträglichen Zusammenlebens, dass man sich selbst in Frage stellen kann und nicht einfach, weil man jetzt danach ist, dann schlage ich den nieder, ne? Oder ich brülle den nieder. Also das ist ja eigentlich das, was man unter Erziehung versteht. Das ist auch eine Anleitung zur Selbstreflexion. Nicht nur, aber auch. Und außerdem glaube ich, dass das auch eine Sache ist, die man in der Schule an der Universität trainieren sollte, sich selbst in Frage zu stellen, seine eigenen oder irgendwelche Positionen zu hinterfragen, aber auch die eigenen. Also kritisch an Dinge heranzugehen, aber auch selbstkritisch an Dinge heranzugehen, vernetzt zu denken, Dinge in Relation zu setzen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die im Bildungssystem trainiert werden sollte. Wobei ich fast befürchte, dass das Training immer mehr verkommt, weil wenn man sich die Universitäten anschaut, wie es dazugeht, dann sind das Strukturen, die ich selbst nur aus der Volksschule gekannt habe. Das sind völlig verschulte Betriebe mit Stundenplänen und Anwesenheiten, und da ist keine Eigenverantwortung drin, da ist kein, welches Fach belege ich jetzt als nächstes oder wo trete ich als nächstes zur Prüfung an. Das ist alles eingetaktet, das ist alles vorgekaut, das ist alles wie in der Volksschule. Und diese Fähigkeit, sich da selbstbestimmt durch ein Studium zu bewegen oder fächerübergreifend zu vernetzen, die trainiert man mit solchen Lehrplänen ganz sicher nicht. Weil wenn ich das selber mache, dann komme ich vielleicht drauf, das war jetzt nicht gescheit, nicht? Oder da habe ich jetzt irgendwas übersehen. Und aus dem kann man ja dann auch lernen. Da kann man dann sich überlegen, warum ist das jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen. Und das sind ja Erkenntnisse, die man über sich, über seine eigene Entscheidungsfindung erlangt. Und das sollte man halt, glaube ich, schon trainieren. Und dieses eingetaktete Verschulte tut das ganz sicher nicht. Und ich denke mal, ich habe Vorlesungen in Salzburg an der psychologischen Fakultät und eine in Linz an der juridischen. Und hatte auch noch eine weitere, wo jetzt nicht so wo, aber an der Linzer Fakultät. Und mit der habe ich dann aufgehört, weil die häufigst gestellte Frage war, kommt das zur Prüfung? Und da denke ich mir, wenn ich jetzt nur gewillt bin, eben so stromlinienförmig meine Prüfungsmodalitäten abzuwickeln, aber nicht einen Zentimeter neben der am besten schon vordefinierten Prüfungsfrage vorbei, mir die Welt anzuschauen, dann ist das keine Universität mehr. Dann ist das eigentlich auf Kindergartenniveau. Lehrpläne, wie sie jetzt gang und gäbe sind, fördern das eher.
Es bedarf ja da der Reflexion auf Augenebene. Also es wird für die Studierenden, also ich nehme das Beispiel jetzt der Studierenden, weil wir davon gesprochen haben, also da geht es ja um die Anregung, dass was sie lernen, dass sie das auch kritisch hinterfragen und sich selbstkritisch hinterfragen. Aber da gehört natürlich auch dazu, dass sich das Lehrpersonal, eben die Professoren, ebenso kritisch hinterfragen. Also auch dann das ganze Bildungssystem und darüber hinaus ja natürlich dann auch wieder die Politik.
Also kritisch an Dinge heranzugehen, aber also ich mache mir Gedanken drüber und habe dann Argumente, die ich vorbringen kann. Zu sagen, das zieht mich an und der ist blöd oder das interessiert mich nicht, das ist nicht dasselbe.
Sie haben vorhin die Erziehung angesprochen, dass Kinder das schon in der Erziehung lernen sollen, und das passiert ja sicher auch ganz oft so, aber ich kenne das ja auch aus meiner psychotherapeutischen Praxis, dass die Eltern zwar oft wollen, dass die Kinder eigene Meinung haben und bilden und sich selbst reflektieren, eben zum Beispiel, wenn sie etwas getan haben, was sie nicht tun sollen. Und wenn die Kinder sich dann auch selbst reflektieren und sich erklären und nachfragen, dann hat das zwangsläufig ja auch zur Folge, dass die Kinder auch das Handeln der eigenen Eltern hinterfragen und mit einbeziehen und Erklärung dafür haben wollen. Und das ist ja dann oft der Punkt, an dem Eltern, also das Reflektieren abbrechen. Also ich sage oft, ja, natürlich gibt es das auch anders, aber ich kenne das halt so auch aus der Praxis, dass die Eltern genau sich an der Stelle ja einfach selbst reflektieren müssten. Und wenn sie da selber einfach eine innere Blockade spüren, aus welchen Gründen auch immer, dann geht es an dem Punkt ja nicht weiter. Und da sehe ich ganz oft dann die Schwierigkeit. Also das ist dann eben ja wieder in der Therapie das Thema zum Beispiel.
Ja, das ist natürlich armselig, ne? Und da kann man nicht wundern, wenn dann Leute rauskommen, die das nicht gelernt haben oder nicht können. Aber ich glaube, da gibt es viele sicher, wo das gut rennt, ja, wo das so funktioniert, wie man sich's wünschen würde. Aber es gibt sicher in beide Richtungen Extremausreißer, die dann eben sehr defizitäre Ergebnisse produzieren. Und ich denke mir, wenn ein Kind, jedes Kind kann, sollte idealerweise mit einer Position, mit seiner Position gehört werden. Aber ich muss als Elternteil halt dann auch fordern, dass diese Position begründet wird, ne? Dass das argumentierbar ist und dass das auch argumentiert wird, warum das jetzt gewünscht ist oder warum das jetzt wichtig wäre. Und dann kann ich ja meine argumentierte Position dagegen stellen, wenn es so ist, und erklären, warum ich jetzt trotzdem meine Argumente dagegen für valider halte oder warum die jetzt wichtiger sind. Aber dieser Austausch, der ist natürlich anstrengend. Ich glaube, das übersehen auch viele, dass Kindererziehung, die man wirklich leistet, anstrengend ist. Das ist mühsam.
Wenn wir vielleicht zurückkommen zur psychotherapeutischen Praxis. Sie haben ja vorher schon angesprochen, dass zu den Ursachen, dass es sehr oft paranoide und auch narzisstische Persönlichkeitsstörungen, dass die eine Rolle spielen. Hier wäre es ja präventiv gut, wenn es da eine psychotherapeutische Betreuung gäbe, wenn das stattfinden würde. Aber wie sehen Sie das? Finden diese Menschen überhaupt ihren Weg in die Psychotherapie?
Ich wollte gerade sagen, ich sehe das gar nicht, weil die kommen nicht. Also Menschen, die meinen, sie haben die Weisheit und die Wahrheit gepachtet, und die anderen sind einfach zu blöd, um das zu erkennen. Und wenn sie Probleme haben, dann liegt es an der Blödheit anderer. Die haben ja überhaupt keine intrinsische Motivation, zu einer Therapie zu gehen. Die schicken vielleicht jeden anderen, ne? Sagen, schau dir mal deine Blödheit an, oder deine, wirst du schon drauf kommen, ne? Oder damit es zu spät sein, ne? Wenn nur die Eingeweihten werden dann durchkommen. Aber das sind ja Störungsbilder, die ja aus sich heraus eine Therapieaufnahme eigentlich verunmöglichen. Die Art der Störung führt dann eigentlich dazu, dass ich genau nicht in Therapie gehe, beziehungsweise beim Narzissten, was mir dann so ansteht, dass sie einmal schlecht geht, aber sobald der wieder ein Millimeter Oberwasser hat, wird er wieder gehen. Den Therapeuten entfernen, sagen, der kennt sich eh nicht aus, und von dannen ziehen. Also diese Personen kommen mit Sicherheit nicht in Therapie. Um zu fragen, wie sie das stellen können, dass die anderen endlich gescheiter werden, nicht? Und einsehen, dass sie recht haben, nicht? Weil ich halte das nicht mehr aus mit meinem vertrautelten Partner oder meinem vertrautelten Chef, der nicht einsehen will, dass die Erde eine Scheibe ist. Nicht? Also das mag sein, aber das halte ich für Rarität. Prinzipiell kommt so jemand nicht.
Also im Grunde kommt es dann wieder nur auf die gegenüberliegende Seite zurück. Also die Menschen, die vielleicht psychisch an dieser Flut von Falschnachrichten und Verschwörungstheorien leiden, oder wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner hat oder jemanden in der Familie, der so an seinen Glaubenssätzen festhält, die eben auf Verschwörungsmythen oder Verschwörungstheorien basieren und sich von wissenschaftlichen fundierten Fakten einfach nicht überzeugen lassen.
Das ist echt ein Problem. Und ich hab schon einige anekdotische Berichte gehört von langjährigen Beziehungen, die an den Sachen sind. Also ich glaube, das Problem ist jetzt nicht, dass der halt irgendwo abgebogen ist und sich da jetzt die lichte Höhe in der Mythologie verrennt, sondern das Problem ist eher, dass es sehr schwierig ist, weiter jemanden zu achten, der so abgehoben, abstrus, skurril und faktenbefreit herumargumentiert und sich dabei noch so doll vorkommt. Also da geht einem ja irgendwann einmal die Achtung verloren, und das ist in einer Partnerschaft fatal. Also ich kenne Partnerschaften, die dran zerbrochen sind, ich kenne familiäre Bindungen, die gekappt wurden, weil man den nicht stehen lassen kann mit dem, sondern weil der vielleicht dauernd dann kommt und sagt, man, du glaubst nicht mehr an dein Blödsinn, nicht? Und ich weiß das ja schon lange besser. Das ist lästig, ne? Aber das ist, glaube ich, nicht das zentrale Problem. Das zentrale Problem ist, dass dann manchen wirklich die Achtung verloren geht. Man sagt, was kann denn nicht mehr ernst nehmen, ne? Der ist kein ernstzunehmendes Gegenüber mehr. Und das funktioniert halt in Beziehungen schlecht.
Jetzt kommen wir dann auch schon zum Ende von diesem Podcast. Aber ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, aber ich persönlich finde das ganze Thema mit den Verschwörungstheorien schon recht frustrierend, muss ich sagen. Gibt es vielleicht trotzdem noch irgendetwas Positives dazu? Irgendwelche positiven Aussichten, irgendwelche positiven Ausblicke? Zum Beispiel.
Eigentlich irgendwas Positives. Ich glaube, dass das diese Phänomene immer schon gegeben hat. Ja. Ich glaube, dass wir schon ganz lang damit leben und überleben. Ich glaube, die Menschheit war ja immer schon anlassbezogen mehr und dann wieder weniger durchsetzt von irgendwelchen Verschwörungsmythen. Und wir haben es bisher immer überlebt. Also es ist bisher nicht so gewesen, dass irgendeine völlig verpolte und verpeilte Gruppe da den Untergang der Menschheit herbeigeführt hat. Und ich glaube, wir werden es auch diesmal überleben. Und man sieht ja dann, wann die Akuität mancher Ereignisse abflaut, wie wir es beispielsweise in der Pandemie gehabt haben, das ist wesentlich eine Geschichte der Vergangenheit, dann legen sich auch diese hohen Wogen. Und ich glaube, dass man auch nicht von einer Spaltung der Gesellschaft reden kann und sollte. Eine Spaltung ist für mich ein Spalt mittendrin, nicht? Also die Hälfte ist so, die Hälfte ist so, und da waren wir nie. Es war halt nur so, dass die einen, die sich da echauffiert haben, viel lauter waren als die vielen anderen, die sich nicht echauffiert haben. Daher hat man sie mehr wahrgenommen. Die sind halt einander demonstrierend durch die Städte gezogen, haben den Verkehr blockiert. Alle die, die das prinzipiell für vernünftig gehalten haben und sich daran gehalten haben, die sind nicht demonstrieren gegangen. Das heißt, die Wahrnehmung war sehr auf den wenigen, die da heute sehr laut geschrien haben. Und das sollte dann, glaube ich, nicht dazu verleiten, zu glauben, dass das ein tiefer Graben und ein Spalt mitten durch unsere Gesellschaft läuft, wenn sich diese berühmten 8% gern herausnehmen aus dem Common Sense, dann sollen sie es tun. Aber deswegen sollte man nicht der Spaltung der Gesellschaft herbeireden. Ich glaube, im Wesentlichen ist das Ganze trotzdem sehr kompakt durchgetragen worden. Und nur laut schreien heißt nicht, dass es die Mehrheitsmeinung ist. Ich glaube, man kann sich im Ergebnis auf die Vernunft der Mehrheit verlassen. Und das ist schon was Positives.
Ja, dann danken wir Ihnen sehr herzlich für dieses wirklich interessante und aufschlussreiche Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Bitte gerne. Danke.
Ja, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Und ich darf in dem Zuge auch gleich unser nächstes Podcast-Thema ankündigen. Und zwar geht es da um Träume in Zeiten der Corona-Pandemie. Und wir dürfen zum Gespräch Frau Anita Dietrich-Neunkirchner dann einladen.
Ich finde ja das Thema Träume und Traumdeutung allgemein sehr spannend. Also ich freue mich schon sehr. Also bis dann.
Bis dann.